Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast.
Ich bin im Moment ein bisschen in Rätselstimmung. Wir haben am Dienstag, an Heiligabend, schon ein bisschen gemeinsam gerätselt über Väter berühmter Kinder. Und wir machen heute gleich mit dem Rätseln weiter, weil es auch ein bisschen zum Thema passt. Wir raten heute aber nicht Väter, sondern einmal Städte, passend zu unserem Thema. Sachaja reklamiert die Stadt. Und die Frage an euch ist natürlich, welche Stadt ist das? Wir steigen mal. Und das muss ich anmachen natürlich. Wir steigen mal ganz einfach ein. Das ist Siegen, genau. Das sollte funktionieren. Die nächste Stadt. Bitte? Köln, richtig. Das ist Köln. Zunehmende Schwierigkeitsgrade. Nächste Stadt. Kairo, genau. Den Nil erkannt wahrscheinlich und das Nildelta. Genau, die Lösung Kairo. Die nächste Stadt. New York. New York, genau. Meine Güte, das ist vielleicht einfacher als mit den Vätern. Ich bin beeindruckt. Ich hätte es nicht gewusst. Die nächste Stadt. Okay, das ist ein bisschen schwierig zugegeben. Ja, Stadt ist Bischofen, richtig. Mein Wohnort. Also. Die nächste echte Stadt. Kleiner Tipp, es ist die größte, die es gibt. Tokio, das ist Tokio, genau. Größte Stadt, größte Metropolregion der Welt. Und ein letztes machen wir auch noch. Auch wieder ein ganz anderes Bild. Ich finde faszinierend, wie unterschiedlich diese Bilder sind. Ideen? Das ist Jerusalem. Sehr gut. Und mit Jerusalem sind wir natürlich mitten in unserem Thema. Sachaja reklamiert die Stadt. Vorletzter Teil unserer Serie. Nächste Woche habt ihr es dann geschafft, haben wir es miteinander geschafft, alle 12 Propheten einmal durchzukauen, was durchaus manchmal zäh und nicht immer einfach war. Sachaja reklamiert die Stadt. Und das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Wenn ihr die Bilder aufmerksam verfolgt habt, wisst ihr auch warum. Als überzeugtes hessisches Dorfkind über die Stadt zu reden. Als ich in Eversbach studiert habe, auch so ein hessisches Dörfchen, da haben sich manche Stadtkinder, die von weit her aus München, Berlin und sonst woher nach Eversbach kamen, um dort Theologie zu studieren, immer herrlich aufgeregt und sich zurück in die Stadt gewünscht. Ich habe das nie verstanden. Aber nun reklamiert der Prophet Sachaja die Stadt, gemeint ist natürlich Jerusalem, und ich, Dorfkind, will darüber reden. Was mir allerdings in die Karten spielt, ist der Umstand, dass Jerusalem, um das es ja geht, zur Zeit des Propheten sicher keine Stadt im modernen Sinn ist, sondern eher ein Dorf. Und man schätzt so ungefähr 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Selbst mein Dorf, wo ich jetzt wohne, ist größer als diese Stadt Jerusalem, um die es geht. Im ganzen Südreich Juda bzw. in der persischen Provinz Jehud, da lebten damals schätzungsweise 13.000 Menschen, also in der Hälfte dieses ganzen Landes Israel. Und nur um mal grob ein bisschen die Bevölkerungsverhältnisse zwischen der Antike und heute uns einschätzen zu können, noch gut 500 Jahre später, da leben auf dem gesamten Gebiet des Römischen Reiches ungefähr nur 45 bis 70 Millionen Menschen. Das sind so viele wie heute allein in Frankreich oder in Spanien. Also das sind so ungefähr die Verhältnisse. Und wenn wir über Städte reden, dann sind die Verhältnisse in der Antike natürlich völlig andere als heute. Und Jerusalem, das ist damals zur Zeit, in der wir uns befinden, nicht viel mehr als eine etwas größere Siedlung um den zerstörten Tempel herum. Also das spielt mir Dorfkind in die Karten, wenn wir über die Stadt Jerusalem nachdenken. Und damit wären wir auch schon in der Zeit von Sacharja. Wir befinden uns nach dem Exil. Das hat uns schon häufiger beschäftigt. Und die wenig Zurückgekehrten, die haben den Wiederaufbau des Tempels vor der Nase. Genau wie bei Haggai beim letzten Mal lassen sich die erzählten Ereignisse ziemlich genau auf das Jahr 520 vor unserer Zeit datieren. Das ist das zweite Jahr des persischen Königs Darius. Davon lesen wir dann in den Überschriften immer wieder. Diese Zeitangabe gilt zumindest und auch nur für den ersten Teil, für die ersten 8 Kapitel des Sacharja-Buches. Es gibt danach einen Bruch nach diesen ersten 8 Kapiteln, weil der Text plötzlich ganz andere Zeitverhältnisse widerspiegelt, nämlich die sogenannte hellenistische Zeit ungefähr ab 333, Alexander der Große, die hellenistische Zeit. Man nennt die Buchteile und danach kann man das ein bisschen gliedern, deswegen auch Proto-, Deutere und manchmal auch Trito-Sacharja, also ein erster Sacharja, ein zweiter und ein dritter Teil. Dahinter steckt höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt, nur beim ersten ein echter Prophet, der auch verkündigt hat, der den Menschen Dinge gesagt hat. Der zweite und der dritte Teil, die sind ziemlich sicher am Schreibtisch entworfen. Man nennt das Schriftprophetie, die nicht sozusagen aus dem Mund kommt, sondern direkt aus der Feder aufs Papyrus. Thema des Sacharja-Buches, falls ihr es noch nie gelesen habt, ist auch der Tempel. Es geht um den Wiederaufbau, darum, das wieder aufzubauen, was die eigene Kultur so sehr prägt und geprägt hat, wie bei Haggai, und das hatten wir schon. Daneben spielt aber auch die ganze Stadt Jerusalem eine Rolle. Es geht auch darum, die Stadtmauer wieder aufzubauen zum Beispiel, diese Stadt irgendwie wieder herzurichten, Wiederaufbau nach dem Exil, nach der Zerstörung und Vertreibung. Allerdings ist das ganze Buch insgesamt, wenn ihr das lest, etwas rätselhaft und wirr, vor allem in dem neueren Teil bei Deutero und Trito Jesaja dann. Und zumindest darin, dass es wirr und durcheinander ist, habe ich mich offen gesagt heute Morgen an Sacharja orientiert, denn das ist wirklich schwer zu greifen, dieses Buch. Ich will heute 2 Schwerpunkte legen und im ersten Teil der Predigt wird es um die Stadt gehen. Um das Thema Stadt, was das bedeutet, was mir das bedeutet hat, was ich damit verbunden habe. Und im viel kürzeren zweiten Teil geht es dann um eine Figur, die im ersten Jesaja-Teil begegnet, nämlich der Engel. Noch weniger als sonst bei den Propheten, was ohnehin schon immer schwierig war, werden wir heute das ganze Buch zu greifen bekommen. Das ist nahezu unmöglich bei der Vielzahl an Themen, die drinstecken, auch bei den manchmal interessanten Sachen, die da drinstehen. Eine Kostprobe habe ich noch mitgebracht. Wir versuchen es mal ein bisschen reinzufinden, uns an diesem Thema entlang zu hangeln, vielleicht hier und da uns einfach am Buffet zu bedienen. Nehmt euch das mit, was ihr gebrauchen könnt und alles andere lasst gerne einfach liegen. Also wir satteln mal den Esel und reiten los. Die Stadt. Die Situation ist zu Beginn des Buches ziemlich kompakt beschrieben, um die es geht, was das Thema des Buches, was das Thema der Leute ist. Und wenn man so will, ist das sogar eine Überschrift über das ganze Buch, wenn wir da in Sacharja 1, die Verse 2 bis 3 lesen. Der Herr ist über eure Väter zornig gewesen. Sehr zornig. Kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Den Zorn Gottes, den hatte Israel zu spüren bekommen. Sehr deutlich zu spüren bekommen. Zumindest hatten sie das so verstanden, als die Babylonier über sie hergefallen waren und viele ihre Heimat verloren haben, vertrieben wurden, Zerstörung miterlebten. Vielleicht kann man die Verse ein bisschen anders lesen und mal mit anderen Worten. Land und Stadt mussten sie im göttlichen Zorn verlassen. Aber jetzt sind sie zurückgekehrt. Also Umkehr, mal ganz, ganz wörtlich verstanden. Zurückkehren, wiederkommen. Und dann stellt sich die Frage, kommt Gott auch noch? Ist Gott eigentlich auch mit zurückgekehrt? Oder wo ist Gott geblieben? An welchem Ort ist denn Gott? Nun kann man das natürlich auf übertragene Weise durchdenken. Und das haben wir häufig gemacht mit den Propheten. Mich beschäftigt heute aber mal die ganz konkrete Frage, wo ist Gott? An welchem Ort? Und zwar gerade nicht übertragen, sondern wo tatsächlich im buchstäblichen Sinne? Eine Ortsangabe. Sozusagen die Stadt als das Symbol dafür. Die Stadt als der konkrete Ort. Als ein Ort auf einer Landkarte, auf einem Globus. Ort wäre daher tatsächlich der bessere Titel gewesen für die Predigt heute. Das wusste ich allerdings im April, als ich mir ausgedacht habe, noch nicht. Also das, die Frage nach der Stadt, nach dem Ort, wo ist Gott? Da schwingt natürlich auch immer ein bisschen Übertragung mit, das ist klar. Denn die eindeutige Antwort bei Sacharja ist ja Jerusalem. Und da besonders der Tempel, das ist der Ort Gottes. Logischerweise. Aber wir fragen trotzdem mal weniger nach dem übertragenen Wort Gottes, also was das für uns bedeuten könnte, sondern nach dem Ort Gottes, inspiriert vom Prophetenbuch Sacharja. Und vorneweg noch einmal, ich habe vor diesem Buch kapituliert. Ich habe bisher immer versucht, irgendwie einige Grundlinien der Bücher zu zeichnen und zu verfolgen. Das schien mir hier unmöglich, weil es, wie schon erwähnt, ein ziemliches Durcheinander ist und stellenweise auch ziemlich bizarr. Ich versuche es erst gar nicht heute, also ein bisschen mehr Sebastian als Sacharja, sorry. Wo und an welchen Orten ist Gott zu finden? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und euch versucht mal eine leicht verzweifelte und nicht repräsentative Spurensuche mitzubringen. Und zunächst ist dann ja mal naheliegend, Gott in den vielen Gotteshäusern zu suchen. In Tempeln, in Moscheen, in Synagogen und natürlich auch in Kirchen, in Kirchengebäuden. Im Gegensatz zu den meisten unserer freikirchlichen Gemeindehäuser kann man da ja schon spüren, je nachdem, was es für ein Haus ist, dass das besondere Orte sind. Ich war zum Beispiel 2005 im Petersdom in Rom. Und das war schon etwas Besonderes, allein diesen Ort zu spüren, an diesem Ort zu sein. Noch beeindruckender als den Petersdom fand ich allerdings in Rom das römische Pantheon. Ich weiß nicht, ob ihr in diesem Gebäude schon mal wart. Wenn ihr in Rom seid, auf jeden Fall mal hingehen. Sowas wie da habe ich noch nie und auch nie wieder in einem Gebäude erlebt wie da. So eine ganz runde Kuppel, riesig groß und oben ein Loch, durch das die Sonne scheint. Ganz faszinierend, ein Ort, der mich bewegt hat. Und es war dieser Ort selbst, dieses Gebäude, das etwas in mir bewegt hat. Kennst du solche Orte, solche Erlebnisse, Kirchen, Gebäude, in denen so ein ganz eigenes, irgendwie auch eigenartiges Lebensgefühl aufkommt? Wo Dasein sich plötzlich oder allmählich anders anfühlt? Einfach da zu sein, an diesem Ort. Ist das Gott? Begegnet mir darin das Göttliche durch diese Orte? Und das ist eine wirkliche Frage, denn die gleichen Orte, dieselben Orte, neben mir kann jemand stehen oder sitzen und eher ein beklommenes Gefühl haben. Diese Orte, die gleichen Orte können auch beklemmen. Manche Menschen haben vielleicht überhaupt keinen Bezug dazu, zu solchen Gotteshäusern oder halten aus schlechter Erfahrung sogar Abstand zu ihnen. Statt aufzuatmen, statt das Leben zu fühlen an diesen Orten, kommt bei ihnen am selben Ort vielleicht eher Atemnot auf. Statt sich aufgehoben zu fühlen, werden Menschen an denselben Orten vielleicht eher bedrückt. Häuser des Göttlichen zwischen Erhebung, Gleichgültigkeit und Abscheu. An welchem Ort ist dein Gott? Hast du so einen Ort, so ein Gebäude? Ich habe tatsächlich so etwas, eine Kirche, die ich wirklich nicht oft aufsuche, aber doch gelegentlich dann, wenn ich dem Leben auf sehr, sehr intensive Weise begegnet bin, dann suche ich diesen Ort auf und er gibt mir ein Stückchen Sicherheit, allein weil dieser Ort, weil dieses Gebäude nicht so schnell wieder verschwindet. Es ist nicht so flüchtig, wie es das Leben manchmal ist, wie das Leben um mich herum manchmal spielt. Ich weiß nicht, ob alle zwingend sowas brauchen, einen Ort. Das wäre jetzt auch nicht meine Empfehlung. Such dir so einen Ort, das ist ganz wichtig. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht so dumm, sich solch einen Ort zu suchen. Ein Haus, in dem Gott und das Leben wieder zusammenfinden können. Zusammenkommen können. Oder in der Sprache Sacharjas, wo ich zurückkehre. Oder wo Gott zu mir zurückkehren kann. Ich dachte an einen weiteren Ort der Gottesbegegnung oder wo man Gott suchen könnte, und das ist die Natur. Für die einen ist es die Höhe der Berge, für die anderen die Weite des Meeres. Wieder andere finden ihren Gott in der Ruhe der Wälder. Ich habe bestimmt was vergessen, was vielleicht für euch wichtig ist. Vielleicht nennen es Menschen dann auch gar nicht Gott, obwohl sie es könnten, obwohl sie dieses Wort kennen, obwohl sie eine Vorstellung davon haben, aber spüren etwas Ähnliches in der Natur wie in den Gotteshäusern. Das Leben kehrt zurück. Leben kehrt zurück. Nicht umsonst beginnt ja die Bibel damit, die Natur zu feiern, in all ihrer Vielfalt, in all ihrer Schönheit, in all ihrem Leben. Sie feiert die Kulisse von Bergen und Meeren, Wäldern und Wiesen. Sie feiert ebenso das Leben, die Tiere, vom kleinsten bis zum größten, vom Kriechtier bis zum Menschen. Und mich erstaunt immer wieder, was es da nicht alles gibt, sowohl unter den Tieren wie auch unter den Menschen. Die Natur, das ist für viele ein Ort Gottes. Vor einigen Wochen war ich bei einer Konferenz, und da sagte ein Referent ungefähr sinngemäß sogar, es gibt nichts Hässliches in der Natur. Ich weiß noch, wie ich innerlich zusammenzuckte. Und ich komme durchaus zu dem Ergebnis, doch. Also es gibt Hässliches in der Natur. Zum einen gibt es wirklich hässliche Tiere, ein paar habe ich euch mitgebracht. Die sind immerhin noch lustig, aber doch auch, Und nach dem Vortrag unterhielt ich mich mit jemandem, und als Reaktion auf besagtes Zitat erzählte er mir von einem Video, das er gesehen hatte, in dem ein Löwe eine schwangere Antilope jagt. Den Rest erspare ich euch und die Details. Das ist nicht schön, was dann passiert. Natur kann auch hässlich. Natur kann auch hässlich, und zwar grausam hässlich. Wenn wir an Erdbeben denken, an Tsunamis, an Dürre und Hitze und von den natürlichen Krankheiten mal ganz abgesehen. Natur, die ist nicht nur schön. Allzu oft lässt sie das Göttliche vermissen, das, was in der Natur passiert. Schönheit und Grausamkeit der Natur, sie liegen nah beieinander. Ist Gott in der Natur? Schwer zu sagen, würde ich sagen. Und trotzdem gilt Ähnliches wie beim Haus. Gut, wenn man einen Ort in der Natur hat, glaube ich, wo Gott und das Leben einkehren und zurückkehren können. Vielleicht dieser eine Waldweg, den du so gerne gehst. Dieses Häuschen am Meer, in das du so gern zurückkommst. Dieser Blick von den Bergen, auf den du das ganze Jahr über wartest. Hast du einen göttlichen Ort in der Natur? Mir kam noch ein Ort in den Sinn, als ich über die Orte Gottes nachdachte. Einer, der mir persönlich mittlerweile sehr, sehr wichtig ist und immer wichtiger wird, der Tisch. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber ich finde, Tische, die sind auffällig präsent in der biblischen Tradition. Ob der Tisch, den Gott im Angesicht der Feinde in Psalm 23 bereitet, oder die häufigen Geschichten, in denen Jesus mit den unterschiedlichsten Leuten am Tisch sitzt, beziehungsweise wahrscheinlich liegt. Tische, das sind Orte, an denen Menschen etwas von Gott erleben. Davon erzählen uns diese Geschichten, diese Lieder. Sie erleben Versorgung und Zusammensein. Und zwar so intensiv an diesem Tisch, dass die Kirche diesen Ort zu einem ihrer wichtigsten gemacht hat. Zu einem ihrer wichtigsten Orte Gottes, das Abendmahl. Das ist nicht bloß Erinnerung. Es ist nicht bloß Symbol, es ist ein Ort. Der Tisch, der hat eine Stelle in Raum und Zeit. Wir könnten ihn einzeichnen in einem Grundriss. Das ist ein Ort. Klar, das ist mit allem so, was in Raum und Zeit passiert. Aber selten nehme ich das so wahr. Und gerade dann, wenn es um Gott geht, nehme ich selten den Ort Gottes wahr. Da passiert viel in Kopf und Herz, und das ist auch gut. Aber es hat seltener einen Ort, was ich mit Gott erlebe. Hier schon, weil es ein besonderer Ort und eine besondere Zeit ist. Ein bisschen herausgehoben aus dem Lauf der Dinge. Ein Ort, an dem das Göttliche sich greifen lässt, sich finden lässt, wo wir Versorgung und Zusammensein erleben können. Denn für viele ist das auch ein bedeutungsloser Ort, der Tisch für das Abendmahl. Ich zeige hier hin, weil er normalerweise bei uns hier vorne steht. Nicht da, sorry, wenn wir Abendmahl feiern. Für viele auch ein bedeutungsloser Ort, weil sie damit nichts oder zumindest wenig anfangen können. Und auch für viele, die ihn aufsuchen. Für manche ist es sogar ein unheilvoller Ort, weil sie irgendwann einmal von diesem Tisch vertrieben wurden oder weil sie sich nicht trauen, Platz zu nehmen. Und manchmal spielt an diesem Ort dann nicht das Leben, wie es, wie ich finde, eigentlich sein sollte, sondern es spielt da die Angst eine Rolle. Gott am Tisch. Ja, das ist immer wieder mein Ort Gottes. Eben nicht nur eine Idee, nicht nur ein Gedanke, mehr als eine Erinnerung, es ist ein Ort. Hier wird mir das Göttliche auf eine bestimmte Weise ganz konkret an diesem Ort. Bevor wir zum zweiten und deutlich kürzeren Teil kommen, ein letzter Ort Gottes oder eher so eine ganze Region, über die ich nachgedacht habe, der Alltag, das Gewöhnliche, mein tagtägliches Umfeld, da, wo ich mich tagtäglich aufhalte, in dem ich mich bewege. Von Weihnachten her stellt sich die Frage nach dem Ort Gottes nämlich nochmal ganz anders. Denn an Weihnachten suchen wir das Göttliche ja im ganz und gar Gewöhnlichen, in einem Menschenleben, mittendrin, in einer Krippe. Und das stellt mir die Frage nach dem Ort Gottes in meinem ganz Gewöhnlichen, in meinem Alltäglichen. Und wieder meine ich nicht so ideelle Dinge wie etwa die Zeit mit der Familie, wo mir Gott begegnet, oder das Lächeln meiner Mitmenschen, entschuldigt, wenn ich das so platt mache, sondern ganz konkrete Orte. Vielleicht habt ihr direkt etwas im Sinn, was so euer Ort ist. Vielleicht habt ihr so einen Ort bei euch, an dem euch Gott begegnet, Gott euch präsent oder bewusst ist. Einen besonderen Raum, einen Platz auf der Couch vielleicht, irgendeine Dekoration. In meinem Büro zum Beispiel hängt ein wunderbar kitschiges Jesusbild. Das könnte so ein Ort sein vielleicht, der mir das Göttliche in Erinnerung ruft. Das ist nicht immer der Fall bei diesem Bild, aber manchmal doch. Gott an gewöhnlichen Orten, in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer, wenn wir von Weihnachten her fragen. Gott an gewöhnlichen Orten. Und auf Ostern vorausblickend, das steht schon wieder als nächstes an, da drängt sich aber noch eine weitere Frage auf. Was ist eigentlich mit dem Ort Gottes an den alltäglich wirklich hässlichen und grauenvollen Orten der Welt? Orte, wie sie uns nicht selten im UNICEF-Foto des Jahres gezeigt werden, wie auch dieses Jahr, das Foto 2019 aus den Philippinen. Und oft versagen hier alle Antworten. Oft bleibt hier nur die Frage, unser Fragen, wie es vielleicht auch Zacharja gestellt hat: Sag mal Gott, wo bleibst du eigentlich? Gott, wo bist du eigentlich? Aber auch die fast unerträgliche Frage an mich: Wo bleibe ich eigentlich? Menschheit, wo bist du denn? Adam, Mensch, wo bist du? Kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebaoth. So will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Damit sind wir tatsächlich doch fast wieder in der Nähe von Sacharja gelandet. Denn dieser Vers, der ist sowas wie eine ganze Überschrift über das Buch. Und das heißt dann vielleicht auch, die Orte Gottes, die können wir gar nicht von unserem Ort trennen, von dem Ort, an dem wir sind. Die Fragen lauten dann immer ungefähr so: Ist Gott da, wo wir gerade sind? Warum sind wir nicht da, wo Gott gerade ist? Warum ist Gott nicht hier, obwohl wir es sind? Und warum sind wir hier, obwohl Gott es gar nicht ist? Weil beides sich nicht trennen lässt voneinander. Die göttlichen und unsere Orte. Deswegen ist das Ganze auch nie eindeutig, wo Gott ist. Und hier kommt der Engel ins Spiel, den ich euch schon angekündigt habe, aus dem ersten Teil. Was hat es damit auf sich? Der erste Teil des Sacharja-Buches, der besteht hauptsächlich aus Visionen, die der Prophet hat. Er sieht sehr, sehr merkwürdige Dinge. Das kann man durchaus mal lesen. Zum Beispiel eine fliegende Schriftrolle, riesengroß, irgendwie 6 Meter breit, 20 Meter lang oder so. Und er sieht auch eine Frau in einer Tonne, die von 2 anderen Frauen mit Storchenflügeln davongetragen wird. Ich denke, ihr versteht schon daher ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem Buch. Das zeigt so ein bisschen den Charakter dieses Büchleins. Jedenfalls tritt in diesen Visionen eben auch diese Gestalt auf, der Engel. Genauer gesagt ein sogenannter Deuteengel. Und wozu es den braucht? Naja, selbst der Prophet hat bei diesen Visionen kaum eine Ahnung, vielleicht sogar gar keine Ahnung, was sie bedeuten sollen. Sie sind nicht nur merkwürdig, sondern sie sind uneindeutig. Man weiß damit nicht so recht, etwas anzufangen. Nicht einmal der Prophet, der es ja eigentlich wissen müsste. Und auf unseren Gedanken gemünzt, auch die Orte Gottes, die sind nicht eindeutig. Das sind sie nie. Das klang schon an in allem, was wir uns angesehen haben. Aber ich mache es noch einmal deutlich, egal wo, ob Gott auch da ist, das kann niemand garantieren. Nicht in der schönsten Kirche, nicht in der überwältigendsten Natur, nicht einmal an diesem Tisch. Gott ist an allen Orten uneindeutig. Zugleich da und irgendwie auch nicht da. Das kann man natürlich negativ auslegen und sagen, ja, dann ist Gott ja nirgends so richtig da. Vielleicht tendierst du dazu. Es gibt aber auch die andere Schlussfolgerung daraus. Gott könnte dann ja auch an allen Orten da sein. Und das ist mein letzter Gedanke. Gott ist immer da, wo du Gott findest, wo du dem Frieden und der Gerechtigkeit begegnest, wo du Glauben, Hoffnung und Liebe lebst und erlebst. Gott ist immer da, wo dieses Göttliche dir nahe kommt. Denn wie gesagt, Gottes Ort und dein Ort, die lassen sich nicht voneinander trennen. Oder anders gesagt, Gott trennt sich nicht von deinem Ort. Auch wenn das Göttliche manchmal versteckt bleibt. Manchmal bleibt es lange versteckt und manchmal bleibt es auch sehr, sehr gut versteckt. Aber es ist da. Denn es ist das Wesen Gottes, da zu sein. Gott kann gar nicht anders als da sein. Und das ist die einfachste, vielleicht die älteste Antwort auf die Frage, wer oder was Gott ist und wo Gott ist. Da. Ich bin da. Wenn Gott also jeden Ort hat, dann kann Gott auch gefunden werden. Manchmal schön, aber manchmal auch im Hässlichen. Manchmal fröhlich, manchmal vielleicht sogar häufig auch in der Trauer. Mal heilsam, aber oft auch im Leiden. Weil so das Leben ist. Schön und hässlich, fröhlich und traurig, heilsam und leidvoll. Weil so das Leben ist, weil so auch der Gott des Lebens, der lebendige Gott ist. Damit beenden wir unsere unabschließbare Suche nach dem Ort Gottes. Die Suche, die zugegebenermaßen eher so ein Stochern im Nebel war, aber vielleicht ist es ja genau das, wenn wir nach einem Ort Gottes suchen, ein suchendes Stochern. Bist du da? Bist du hier? Das alles tun wir, das tue ich in der Hoffnung und im Vertrauen auf diese Zusage. Diese Zusage, die wir von Jesus hören für unsere Suche, dass alle, die suchen, auch finden werden. Auch im nächsten Jahr. Auch in 2020. Amen.
Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.